Ja, guten Abend auch an alle Gäste. Wir wollen jetzt einen Text lesen aus 4. Mose 11, Vers 1 bis 3. Und es wird eine feurige Predigt. Und es geschah, als das Volk sich beklagte, dass es übel war in den Ohren des Herrn. Und als der Herr es hörte, da erglühte sein Zorn und ein Feuer des Herrn brannte unter ihnen und fraß am Ende des Lagers. Und das Volk schrie zu Mose und Mose betete zu dem Herrn, da legte sich das Feuer. Und man gab diesem Ort den Namen Tapera, weil ein Feuer des Herrn unter ihnen gebrannt hatte. Ich hoffe, dass wir heute Abend diese drei Verse schaffen. Weil ich denke, dass die existenziell wichtig sind für unser Leben. Ich möchte, bevor ich mit diesen Versen anfange, ganz kurz den Kontext beleuchten. Wo befinden wir uns eigentlich im 4. Buch Mose? Das 4. Buch Mose ist das Buch der Wüstenreise und die ersten 10 Kapitel zeigen, wie Gott das Volk ordnet. Wie Gott dem Volk alles gibt, was es braucht. Gott ordnet alles. Gott bestimmt alles, Gott sorgt für alles. Die Kapitel 11 bis 25 zeigen, der Mensch zerstört alles. Und das ist jetzt leider mein trauriges Thema die nächsten Tage, aber es ist nicht unbedingt traurig, denn Gott hat laut 1. Korinther 10 die Dinge passieren lassen, damit wir daraus lernen und damit wir auch lernen, wo das Problem liegt vielleicht bei uns. Und ich denke, dass diese drei Verse super geeignet sind, um zu zeigen, wo wir ein Riesenproblem haben. Wir haben gesehen am Ende in Kapitel 9 und 10, oder vielleicht sage ich doch noch kurz etwas zu den Versen, zu den Kapiteln, die wir in den letzten Jahren gesehen haben. 4. Mose 1 hat die Überschrift, jeder wird gebraucht, das Volk wird gezählt. Das ist also die erste von zwei Volkszählungen in 4. Buch Mose. Die zweite ist in Kapitel 26. Im zweiten Kapitel schafft Gott die Ordnung im Lager und er bestimmt auch die Identität des Volkes. Nämlich diese Banner werden aufgerichtet. Und sie zeigen, dass die Identität des Volkes Gott selbst ist. Und das ist auffallend, dass immer wieder in den ersten 8 oder 9 Kapiteln gezeigt wird, dass es Gottes Volk ist. Und dass Gott auch die Identität ist. Und wenn wir die Ordnung im Lager sehen, dann sehen wir, die Stiftshütte ist in der Mitte. Dieses Volk ist um Gott herum gelagert. Es ist nicht eine Sekunde ein Zweifel daran, dass Gottes Volk durch Gott regiert und durch Gott gelenkt und geleitet wird. Und das ist für unsere Tage so wichtig, wo wir so schnell dabei sind, Institutionen zu schaffen, Krücken zu schaffen, Arbeitskreise und Gruppen und was weiß ich alles. Dabei ist es oft so einfach, dass wir uns der Ordnung und der Führung Gottes unterstellen. Mich hat jetzt die Woche noch sehr angesprochen, dass mal ein Bruder sagte, wann erleben wir mal Gebetsstunden, wo wir einfach mal Gott eine Frage vorlegen. Dass wir wirklich Gott direkt fragen, Gott, wir haben keine Antwort darauf, wir haben eine Frage und wir wissen nicht, was wir tun sollen. Mose macht das ja auch. Er sagt, das sind Leute, die haben sich verunreinigt, die können das Manna nicht feiern. Ich habe meine ganzen Durchführungsbestimmungen durchgeblättert, habe nichts gefunden. Was soll ich mit denen machen? Ja, sagt Gott im übertragenen Sinne, gut, dass du fragst, dann sage ich dir jetzt, was du machen sollst. Aber er wusste es vorher ja wirklich nicht, was er machen sollte. Und da war jemand, das kommt irgendwie die nächsten Kapitel, im 4. Buch Mose, in 4. Mose 15, Vers 32, da kommen wir noch drauf, da ist jemand, den finden sie am Sabbattag Holz auflesen. Und da steht im Vers 34, und sie legten ihn in Gewahrsam, denn es war nicht genau bestimmt, was ihm getan werden sollte. Das passiert uns am laufenden Band. Das sind Situationen, da findest du keinen Vers in der Bibel. Da weißt du nicht, was du machen sollst. Wie gehst du denn damit um? Das häufigste Problem, Streit. Wer muss denn anfangen? Wer muss denn auf wen zugehen? Wer hat denn nun wirklich ungeistig gehandelt? Wie kannst du denn völlig vertrackte Situationen lösen? Und da ist es doch genial, dass wir direkt zu Gott gehen können. Wir sagen, Gott, wir haben ein Problem, wir haben eine Frage, wir möchten gerne eine Antwort von dir haben. Und das wird deutlich in 4. Mose 2, wo das Volk seine Ordnung bekommt, ob es lagert, ob es durch die Wüste zieht, es ist niemals eine Frage, dass Gott nicht in der Mitte ist. Und das wünschen wir uns heute so sehr wieder für unsere Gemeinden, dass wir wirklich, um das Neudeutsch zu sagen, Christus zentriert sind oder gut verständlich gesprochen, dass Gott wieder in der Mitte ist. Dass wir uns darauf ausrichten und dass wirklich Leute merken, die zu uns kommen, das ist eine Truppe, die ist in sich nicht sehr homogen, aber die haben alle ein Ziel. Die sind da, weil Gott da ist. Und sie erwarten wirklich alles von Gott. Das ist der Idealzustand. In 4. Mose 3 wird der Dienst für Gott angesprochen. Dass es also die Leviten gab, die Dienst für Gott tun sollten. Wir haben das gesehen. Und so ein Punkt in Kapitel 4 war, dass Dienst tragen bedeutet. Und das möchte ich nochmal in Erinnerung rufen, vor allen Dingen an die jungen Leute. Ich will nicht sagen, hier muss ich mich wieder aufpassen. Also, du kannst nicht abschalten hier, wa? Ich will nicht sagen, dass die vielleicht nicht so tragfähig sind heutzutage, aber ich möchte einfach sagen, dass wenn wir Gott dienen, dann bedeutet dienen immer Arbeit. Und in 4. Mose, da steht ein Satz in Vers 19 am Ende, dass Aaron und seine Söhne hineingehen sollten und sie sollten jeden einzelnen von ihnen an eine Traglast stellen. Kapitel 4 sind wir jetzt. 4, Vers 34. Und das ist doch eminent wichtig, das mal zu verstehen, dass ich also nicht FSJler werden kann irgendwo und dort an sich nur Autan brauche und Sonnencreme in Stärke 30, sondern dass ich da auch, das ist hier natürlich überhaupt nicht so, ja, aber dass ich da auch arbeiten muss. Und manchmal, wenn ich so Leute erlebe, die 2 Stunden am Stück arbeiten, die sind fertig für 4 Wochen Reha. Also da sind die, das ist ja nicht nur bei Jungen so. Und es wäre doch sehr schön, dass wir verstehen, wenn wir Gott dienen, dann ist es doch auch mal angesagt, dass wir auch mal anfangen zu schwitzen, oder? Und dass wir auch nach 3 Stunden uns mal den Schweiß von der Stirn wischen und sagen, so, jetzt essen wir einen Döner und dann machen wir weiter. Aber nicht immer alles hinschmeißen, sagen, nee, also das habe ich ja nicht gedacht, dass ich hier auch noch sowas machen muss, oder? Ja, Gott stellt uns eine Traglast und ich bin sehr beeindruckt, dass ich viele Leute kenne, die wirklich hart arbeiten. Und ich glaube, dass uns das auch sehr glücklich macht, denn die Arbeit kommt aus dem Paradies. In Kapitel 5 haben wir gesehen, dass das Gesetz der Eifersucht zum Ausdruck bringt, dass es Gott nicht egal ist, wie du arbeitest. Gott ist auch nicht jemand, der neben dir steht und der dann sagt, naja, was der Klaus jetzt macht, ob er es nicht macht, ob er es macht, ist mir an sich wurscht. Ich habe ja noch 2 Millionen andere. Sondern Gott sagt, ich eifere um jeden. Gott hat eine Beziehung zu dir, der hat dir Aufgaben gegeben und der wartet jetzt und guckt und sucht und zieht und macht an allen Regeln der Kunst, damit du nicht woanders hingehst, damit du nicht eine andere Frau nimmst, wie in diesem Bild. Dein Herz an andere Dinge hängst, einfach weggehst. In Kapitel 6 ist dann dieses geniale Gesetz des Nazireas, der freiwillig kommen darf, ohne Druck, wenn jemand kommen will. Das gibt es auch schon im Alten Testament. Gott sucht also Freiwillige. Und dann kommen die Kapitel 9 und 10, wo Gott 2 Hilfsmittel gibt, mit denen wir durch die Wüste kommen. Die Wolkensäule und die Feuersäule und die beiden Trompeten. 7 und 8 sind die ganzen Anweisungen, an welchem Tag wer welche Opfer bringen sollte. Das war mir zu technisch, deswegen habe ich das auch nicht behandelt. Und das finde ich so wichtig. Die Frage ist ja, auch was zum Beispiel Missionsdienst angeht. Überhaupt, wenn wir irgendwie Gott dienen wollen, glauben wir eigentlich daran, dass wenn Gott uns einen Auftrag gibt, dass er uns alles geben kann, was wir brauchen. Das ist eine Behauptung, die man sich auf der Zunge zergehen lassen muss. Bei der Wüstenreise war es so, Gott gibt alles. Er gibt für den Tag die Wolkensäule, er gibt für die Nacht die Feuersäule und er gibt für die Ordnung im Lager diese Trompeten, die ganz unterschiedliche Stücke spielen mussten, weil unterschiedliche Personen angesprochen werden mussten. Und manche sehen in diesen Trompeten ein Bild vom Wort Gottes. Und das habe ich auch kein Problem, das darin zu sehen. Das heißt, Gott ist sehr besorgt, er sorgt für alles vor und er gibt dann alles, was wir brauchen. Unser Problem ist, dass wir es im tiefsten Herzen nicht glauben. Wir glauben nicht, dass Gott für alles sorgen kann. Und dann dauert es eine ganze Weile und dann suchen wir uns eine Krücke und denken, ja, also da sichere ich mich mal lieber ab. Wir haben jetzt einen Pfarrer getroffen. Das weiß ich nicht, ob ich die Geschichte letztes Jahr schon erzählt habe. Aber bei uns war jedenfalls ein Pfarrer in einer methodistischen Kirche. Und der hat sich auch bekehrt. Und beim Predigen guckte er dann mal hoch und sah, es war keiner da. Und dann hat er gesagt, dann kann ich auch aufhören. Und er ging zu seinem Bischof und sagte, ich muss jetzt evangelisieren, weil meine Kirche ist leer. Und da hat er gesagt, dafür wirst du von uns nicht bezahlt. Du sollst predigen. Dann hat er gesagt, dann höre ich auf. Und dann hat er gekündigt und war ohne Einkommen. Und dann hat er sich an diesem Tag seinen Kontostand aufgeschrieben. Und dann hat er wirklich zu dem Herrn gerufen und gesagt, Herr, ich möchte dir doch dienen. Dann versorg mich bitte. Das hat er genau ein Jahr lang gemacht. Es haben sich Menschen bekehrt bei uns in dieser gottlosen Gegend. Und nach einem Jahr guckte er zufällig wieder mal auf seinen Kontostand. Und er war exakt derselbe. Das hat ihn sehr beeindruckt. Und trotzdem hat er mir gesagt, habe ich es nicht ausgehalten. Diese Abhängigkeit von Gott, jeden Tag wieder auf die Knie zu gehen und sagen, Gott, ich brauche wieder Geld für die Brötchen. Und bei mir ist jetzt der Auspuff kaputt, also bei seinem Auto. Und ich habe irgendwelche Probleme. Ich muss irgendwas machen. Und er sagt, das hältst du nicht aus. Das ist so nervig und das ist so anstrengend. Und dann hat er das Nächstlegende getan. Er ist zur deutschen Indianer-Pioniermission gegangen. Und bekehrt jetzt die Indianer in der Uckermark. Nein, die haben auch so einen Zweig, der sich um Deutschland kümmert. Und sie haben ihn dann aufgenommen. Und er studiert jetzt die Sprache und Kultur der Eingeborenen. Und dann arbeitet er an ihnen. Und ich verurteile ihn überhaupt nicht. Ich kann ihn ein bisschen verstehen. Dass er sagt, Klaus, es ist so krass, wenn man nur von Gott leben will. Weil der hält dich ja ständig in seiner Abhängigkeit. Du hast nicht am 20. den Monat dein Gehalt auf dem Konto, sondern du weißt nie, wie das geht. Da wirst du verrückt. Und das halte ich nicht aus und deswegen gehe ich zur Mission. Und vielleicht müssen wir das wieder lernen. Das Volk Israel hatte alles, was es brauchte. Sie haben ihre Feuersäule gehabt, sie haben ihre Wolkensäule gehabt, sie haben ihre Trompeten gehabt. Und so sagt Gott, jetzt geht bitte los. Das Manna hatten sie vorher schon. Das war also die Ernährung dieses Volkes in der Wüste, war nicht der Unsicherheitsfaktor. Und dann haben wir gesehen, als das Volk loszieht, am Ende von Kapitel 10, dass sie dann dieses Hobab-Syndrom hatten, dass da plötzlich einer war und dem Mose geht es genauso wie dem Pfarrer, der sagt, ja, ist natürlich alles gut und schön mit der Wolkensäule, haben wir auch und auch mit den Trompeten, an sich ist ja für alles gesorgt, aber es ist ja doch besser, wenn wir noch einen mitnehmen, der uns den Weg zeigen kann. Und dann sagt er diesen traurigen Satz zu dem Hobab, du sollst, verlass uns doch nicht, Vers 31, denn du weißt ja, wo wir in der Wüste lagern sollen und du wirst unser Auge sein. Schade, ja? Mose, wie kommst du darauf, zu deinem Hobab zu sagen, du weißt ja, wo wir in der Wüste lagern sollen. Und Gott hatte 10 Minuten vorher in Kapitel 9, Vers 20 gesagt, und es geschah, dass die Wolke wenige Tage auf der Wohnung war, nach dem Befehl des Herrn lagerten sie sich und nach dem Befehl des Herrn brachen sie auf. Und wenn Mose gefragt hätte, hätte er gesagt, prinzipiell ist es ganz klar. Und prinzipiell ist uns hier auch in der Bibelfreizeit alles klar. Gibt es überhaupt keine Fragen. Wir beherrschen unser Glaubensalphabet. Das Problem geht da los, wenn wir da draußen die Tür verlassen und gehen raus, steigen ins Auto, gucken heute Abend unsere Mails durch und merken plötzlich, wir haben ein Problem. Irgendjemand hat mit uns ein Problem oder was weiß ich auch immer. Oder etwas kommt dir in die Quere. Und dann haben wir Gott so schnell vergessen und denken, ja, das kann Gott jetzt doch nicht lösen. Da ist er überfordert, das geht nicht. Und so beginnt jetzt dieses 11. Kapitel mit einem Grundzustand des Volkes Gottes. Und das ist das, dass es sich beklagt. Was ich beeindruckend finde, also das hat Gott so geschrieben, wir wissen nicht, warum es sich beklagt. Es scheint auch so, dass niemand gestorben ist. Die Ausleger sind sich da nicht ganz einig. Es brannte jedenfalls ein Feuer. Also vielleicht sind auch Leute umgekommen. Viele Ausleger denken, dass da noch keine Toten zu beklagen waren. Aber das Feuer muss sehr unangenehm für das Volk gewesen sein. Denn das Volk schrie zu Mose und Mose betete zu dem Herrn. Und da legte sich das Feuer. Und man gab selbigem Ort den Namen Tapera, weil ein Feuer des Herrn unter ihnen gebrannt hatte. Das Grundproblem, was das Volk Israel hatte, war, dass sie undankbar waren. Sie haben gemurrt. Und dieses Murren zieht sich durch die gesamten Kapitel. Wir finden 7 Begebenheiten des Volkes Gottes, wo sie gemurrt haben. Was diese Begebenheit einmalig macht, ist, dass wir nicht wissen, warum sie gemurrt haben. Und ich interpretiere es so, dass es eine Grundhaltung war. Die sind frühs aufgestanden aus dem Bett und sie haben sich erstmal beklagt. Das war ihre grundsätzliche Einstellung. Und ich glaube, dass wir uns da total drin entdecken. Und dass das so eine ernste Warnung ist und dass Gott uns auch mal einen Schuss vor den Bug setzt und sagt, schau dir doch mal das Kapitel an. Wenn du nach dem Fleisch lebst, ja, wenn wir das so auslegen, dann ist einfach das, was das Volk Israel hier tut, das ist das Volk, was in der Wüste starb. Und der Herr sagt in Johannes 6, das Fleisch nützt nichts. Aber wir haben beide Naturen in uns, das Fleisch und den Geist. Und sie widerstreiten. Und wenn das Fleisch bei dir aktiv wird, dann merkst du das daran, dass du anfängst zu klagen und zu murren und undankbar zu sein. Und ich möchte gern die Stunde dazu benutzen, euch aufzufordern, dankbarer zu werden. Weil das sehr vieles ändert. Und wir wollen heute in der Stunde mal darüber nachdenken, was Gott über Dankbarkeit sagt, was er uns für Lektionen gibt in der Bibel und dass wir vielleicht doch von hier weggehen und verstehen, dass wir dankbarer werden müssen. Ich habe mal gesucht, wo das Wort danken zum ersten Mal in der Bibel vorkommt. Was habt ihr für eine Idee? Es kommt in homöopathischen Dosen vor im Alten Testament. Extrem selten. Wir müssen bis 3. Mose 7 warten, Vers 12, wo mal von einem Dankopfer die Rede ist. Dass wirklich jemand dankt, das kommt erst im Buch Esra vor. Dann macht zum Glück der Nehemia 2 Dankchöre, die dann durch die Gegend ziehen. Aber dass eine Person dankt, das finden wir erst beim Herrn Jesus. Und zwar immer im Zusammenhang mit dem Brechen des Brotes. Er dankte und brach und gab es ihnen. Und als diese 5000 Leute Speise bekommen sollten, dann steht da, er dankte und gab die Brote und die Fische aus. Das muss uns ja schon mal sehr nachdenklich machen. Ich habe an sich in der Sonntagsschule, um wieder mal bei meinem Lieblingsthema zu sein, gelernt, ein erlöstes Volk singt. 2. Mose 15, ja, das Volk zieht durch das Rote Meer. Was machen sie? Sie freuen sich und sie bringen diese Freude durch Singen zum Ausdruck. Aber man hätte doch auch denken können, sie fangen jetzt an zu danken. Und das steht nicht da, dass sie wirklich danken. Jetzt könnte man ja denken, okay, das ist eine Spezialmarotte von mir, müssen wir denn unbedingt danken? Ja, ich denke schon und ich möchte es gern begründen. Und zwar mit einer Stelle aus Römer 1. Die ist mir mal so in die Glieder gefahren, dass ich dasselbe bei euch auch hoffe. Warum werden wir verdammt? Warum richtet uns Gott? Da muss ich mal vorher erzählen, dass wir eine Kinderfreizeit hatten dieses Jahr. Und da kam es mir mal in den Sinn, dass ich die Kinder gebeten habe, das waren also 12 Kinder, die ich hatte, sie sollten mir beweisen, dass ich mich bekehren muss. Na, die wurden dann richtig heftig und lebendig. Die einen sagten, ich hätte bestimmt mal ein Marmeladenglas gestohlen. Ich sage, nein, nie. Ich hätte meine Eltern belogen. Nein, ich bin also laut Wolfgangs Worten gut bürgerlich. Ja, ich hätte doch bestimmt das gemacht. Nein, auch nicht. Na gut, da habe ich natürlich angefangen zu lügen irgendwann, aber das habe ich ihnen dann später erst gesagt. Also sie haben mich nicht gekriegt. Ich habe nichts gemacht, was verurteilenswert wäre. Und dann sagte plötzlich ein Mädchen, aber Onkel Klaus, das ist bei uns noch so, du hast doch nie dem Herrn Jesus gedankt. 100 Punkte. Nächstes Jahr kostenlos zur Freizeit. Das ist der Punkt. Du hast doch nie Gott gedankt. Und die war schwer biblisch, das Mädchen. Denn scheinbar hat sie mal Römer 1 studiert. Und da steht im Vers 21, weil sie Gott kennend, ihn weder als Gott verherrlichten, noch ihm Dank darbrachten, sondern in ihren Überlegungen in Torheit verfielen. Der Mensch wird gerichtet, weil er Gott nicht dankt und weil er ihn nicht verherrlicht. Das ist das Schlimmste, was du tun kannst. Nicht jemanden die Marmelade klauen oder jemanden umbringen oder böse Gedanken haben, sondern Gott sagt dir, das gravierende Urteil, warum ich dich verdamme als Mensch, ist, weil du mir nicht dankst. Und das ist doch ernst, oder? Also das heißt, wir als Christen müssten doch ja, die Danker schlechthin sein. Also mit D jetzt. Ja, ich komme ja aus Sachsen, muss ich aufpassen, nicht die Tanker, sondern bei uns kam schon mal vor, dass jemand sagte, lasst uns tanken und dann fuhren die alle zur Tankstelle. Aber er meinte eigentlich beten. Und ich wünsche mir, Andreas, macht mal eine Dankbar hier auf. Eine Dankbar. In der Ecke ein Tisch, eine Wandzeitung und schreibt drüber, das ist unsere Dankbar. Und in der anderen Ecke macht ihr eine Wunderbar. Und dann können wir alles hinschreiben, wofür wir danken, was für Wunder wir erlebt haben. Und dann werden wir an die schöne Doppeldeutigkeit der Worte erinnert. Wir haben das mal gemacht, zu einer Silvesterfreizeit eine Dankbar aufgestellt. Haben sie also gesagt, was habt ihr alles erlebt dieses Jahr? Wofür könnt ihr danken? Der Platz hat nicht gereicht. Aber man muss sich das irgendwie nochmal so in Erinnerung rufen. Ja? Also die erste Stelle ist Römer 1, Vers 21. Wir haben Gott nicht gedankt. Und das ist eine schwere Sünde. Und das müssen wir einfach verstehen. Eine zweite Stelle möchte ich euch vorlesen aus 1. Thessalonicher 5. Dort steht etwas über den Willen Gottes. In Vers 18. Freut euch alle Zeit, betet unablässig, Dank sagt in allem, denn dies ist der Wille Gottes in Christus Jesus gegen euch. Dieser Vers hat kaum Spielraum für Auslegung, sondern es steht alles da. Wir sollen uns freuen, wir sollen unablässig beten, wir sollen danken in allem. Und dann kommt so eine Erhärtung, denn das ist der Wille Gottes gegen euch. Also alle Jugendstunden zum Thema, was ist der Wille Gottes, kann man sich sparen, wenn man einfach die Bibel liest und guckt, wo steht, das ist der Wille Gottes. Das ist der Wille Gottes, dankbar zu sein. Und dann sehen wir einige Beispiele im Neuen Testament. Ich möchte nur mal eins nennen aus Lukas 17, was ihr alle kennt, ja. Aber vielleicht dürfen wir es heute Abend besser verstehen. Da sind Leute gereinigt worden in Lukas 17, Vers 11. Und es geschah, als er nach Jerusalem reiste, dass er mitten durch Samaria und Galiläa ging. Und als er in ein gewisses Dorf eintrat, begegneten ihm 10 aussätzige Männer, die von Ferne standen. Und sie erhoben ihre Stimme und sprachen, Jesus, Meister, erbarme dich unser. Es waren jämmerliche Menschen. Die hatten keine Chance. Sie waren krank, sie waren ausgestoßen, sie waren dem Tod geweiht. Man könnte auch sagen, er ging über die Krebsstation. Ja? Und als er sie sah, sprach er zu ihnen, geht hin und zeigt euch den Priestern. Und es geschah, indem sie hingingen, wurden sie gereinigt. Einer aber von ihnen, als er sah, dass er geheilt war, kehrte zurück, indem er mit lauter Stimme Gott verherrlichte. Ja, er machte genau das, was in Römer 1, Vers 21 steht. Und er fiel aufs Angesicht zu seinen Füßen und dankte ihm. Und derselbe war ein Samariter. Jesus aber antwortete und sprach, sind nicht die 10 gereinigt worden? Wo aber sind die 9? Sind keine gefunden worden, die zurückkehrten, um Gott Ehre zu geben? Außer diesem Fremdling? Wie oft haben wir das Kinderlied schon gesungen? Wo aber sind die 9? Sie haben nicht gedankt. Das war ihr Problem. Noch ein Vers aus 2. Timotheus 3. Dort wird unsere Zeit gekennzeichnet. Und ein Kennzeichen dieser Zeit ist im Vers 3, dass die Menschen undankbar sind. Und dann noch ein Vers aus Johannes 11, um jetzt mal den Blick auf den Herrn Jesus zu lenken. Das ist ein wunderschöner Vers. Johannes 11, Vers 41. Das ist die Geschichte von Lazarus. Sie nahmen nun den Stein weg. Jesus aber hob die Augen auf und sprach, Vater, ich danke dir, dass du mich erhört hast. Keiner dankt im Neuen Testament, in den Evangelien, so viel wie der Herr Jesus selbst. Und immer wieder sagt er, danke. Das ist doch ein Riesenvorbild. Dass gerade der Herr Jesus, der es doch nicht nötig hat, sich bei irgendjemand zu bedanken, als er als Mensch auf die Erde kommt, dass Gott das extra aufschreibt. Vater, ich danke dir, dass du mich erhört hast. Er bedankt sich dafür. Und jetzt komme ich zurück zu unserem Alltag. Und der Alltag, der ist bei uns einfach gekennzeichnet durch Undankbarkeit. Und das vergiftet unsere Beziehungen. Das macht uns das Zusammenleben so schwer. Und ich möchte euch heute einfach mal bitten, zu überlegen, wofür ihr dankbar sein könnt. Und ob es vielleicht Menschen gibt, denen ihr eure Dankbarkeit auch mal in irgendeiner Weise zum Ausdruck bringen könnt. Und dann ist es vielleicht eine zweite Frage, könnten wir vielleicht mal eine dankbare Grundhaltung entwickeln? Dass wir nicht so rumrennen wie das Titelblatt der Klagelieder oder, ja, auch wenn man schon jemanden trifft, man traut ihn überhaupt gar nicht anzusprechen, weil man sofort wieder weiß, da kommen dann ganzen Probleme und da gibt es ganz viele Menschen, die ihn ärgern und dann lässt man es am besten sein. Ist es wirklich außergewöhnlich, wenn du jemanden fragst und er sagt, danke, es geht mir wirklich gut? Das trauen wir uns doch schon kaum noch zu sagen. Und ich ertappe mich auch dabei, dass wenn mich jemand trifft, dass ich erstmal sage, du, ich bin auch voll im Stress und Termine, ja, und ach, manchmal möchte ich alles hinschmeißen, so, ja. Und dann sagt er, bist du ganz gescheit? Sind wir noch ganz gescheit, dass wir uns zu einer Menschenmenge entwickelt haben, die sich genauso verhält wie das Volk Israel? Muss dann erst ein Feuer kommen, dass wir wach werden? Und dass Gott mal ein Feuer unter uns erweckt, bis wir verstehen und anfangen, wieder dankbar zu sein? Ich weiß sehr wohl, dass hier Leute sitzen, die große Not haben. Und ich will nicht so ein oberflächlicher Mensch sein, der sagt, ich muss nur dankbar sein. Das meine ich damit nicht. Aber ich meine diese Grundhaltung. Der Wolfgang, der hat es noch erzählt von China, von dem Samuel Lem. Ich kenne zwar die Geschichte, aber wenn man dann in dieses Gesicht guckt von einem Menschen, der 21 Jahre im Knast saß und davon 15 Jahre unter Tage gearbeitet hat in Straflagern und dem die Dankbarkeit aus dem Gesicht springt, dann wird mir doch schlecht, wenn ich an mich denke. Und dann frage ich mich, warum ist das Feuer nicht längst da? Warum lässt mich Gott mal so in Frieden leben eigentlich? Ich glaube, dass wir so ein Zeugnis sein können, anderen Menschen gegenüber, wenn wir dankbar sind. Unterhalt dich doch mal mit einem Nachbarn und sage ihm einfach mal, du bist so dankbar. Dann ruft er den Arzt. Der denkt, sowas gibt es doch überhaupt nicht. Du musst einfach wenigstens übers Wetter meckern. Ja? Das ist ja Standard. Und über die Wahlen. Es gibt ja immer was. Wir hören die Nachrichten. Nachrichten sind nach jüngsten Erhebungen zu 92% negativ. Sie sind immer negativ. Und ich war so froh, wir kennen einen Bruder, vielleicht darf ich euch den Namen ruhig mal nennen, damit ihr auch für ihn beten könnt, der heißt Heinz Nietzsche. Und er macht seit vielen Jahren in Mariupol eine Alkoholiker, AIDS, Hospiz, was weiß ich, Arbeit. Und er ist so aufopferungsvoll, wie ich kaum einen Menschen kenne, der verbrennt sich für den Herrn, Ding so spektakulär. Also er dient mit seiner Traglast, ja. Aber er hat eine gewaltige Last. Und das finde ich so faszinierend, dass der darin ein großes Vorbild ist. Und die Menschen, die ihn erleben, die erleben ihn als sehr dankbar. Obwohl er sich für alle aufopfert. Obwohl er hinreist, zurückreist. Und er hat eine große Familie mit 5 Kindern und ein jüngstes Kind war noch zu Hause und er hat gebetet, Herr, wenn der Jüngste versorgt ist, dann verspreche ich dir, dass ich nach Russland gehe. Und der Jüngste verbrannte im Auto. Der war dann versorgt. Sagt der Herr, das habe ich mir anders vorgestellt, aber ich gehe trotzdem. Er war unterwegs mit 4 Jungs, alle 4 sind gestorben. Es war ein schrecklicher Unfall. Und das hat ihn nicht kaputt gemacht. Und er ist trotzdem gegangen. Und jetzt hat er so ein Erbarmen für die Leute. Und wenn du ihn triffst, dann wird er sagen, ich bin so dankbar. Und was mich dann beeindruckt hat, ist, dass er mich angerufen hat und sagt, Klaus, bete für mich, ich fahre jetzt nach Mariupol und das ZDF kommt mit. Und die haben mir versprochen, sie werden am Sonnabend im Heute-Journal wenigstens 2 Minuten über mich senden.
Erklär mal, wo das ist.
Mariupol ist im Südosten der Ukraine. Das ist also die Stadt, wo sich im Moment die Leute hinflüchten, die aus dem Norden fliehen müssen. Die dreckigste Stadt Europas. Dort sind nur Stahlwerke. Und es herrschen dort also entsetzliche gesundheitliche Umstände. Also ja, jedenfalls. Und dann haben wir gesagt, okay, wenn ich das weiß, dann haben wir uns da ins Internet geschlichen und mal ZDF aufgerufen. Und tatsächlich kam 2 Minuten eine ganz kurz zusammengeschnittene Sequenz von seiner Fahrt nach Mariupol. Und das war wie ein Lichtblick. Ja? Die ganzen Nachrichten, nur Schrott und Tod und Mache. Und plötzlich haben die das strahlende Gesicht von dem gebracht, sagt er, wir waren so dankbar, dass wir da noch hingehen konnten. Wir waren so dankbar, dass wir da noch was hinbringen konnten. Das ist in Sachse. Und dann haben wir noch da was hingebracht. Und wir müssen die Menschen lieben. Und wir müssen auch den Letzten lieben. Und so. Dann habe ich gedacht, das passt überhaupt nicht in das Programm. Aber es war doch so schön. Und die Tatsache ist, dem Umstand zu verdanken, dass das ZDF sich alleine nicht hingetraut hat. Und die haben einen, der so ein bisschen lebensmüde ist. Und der sagt, wenn ich mit dem Heinz fahren darf, dann filme ich gerne. Weil er irgendwie den Eindruck hat, er hat da im Psalm 91, er sitzt da mit unter dem Schirm des Höchsten und er kommt dann auch wieder mit raus. Und das ist ja irgendwie sehr schön. Und der Heinz sagt, es ist mir doch egal, sollen sie alle mitkommen, sollen sie es ruhig sehen. Sein Original. Dann habe ich mich gefreut, dass diese Nachrichten so eine kleine Sequenz mal was Positives bringen. Aber normalerweise ist es nur negativ. Und dieses Negative wirkt alles auf uns. Und ich habe Angst, ja, dass wir uns so zu Christen entwickeln, die so einen Grauschleier haben. Ja? Dass mal einer kommt und sagt, komm, Scheibenwischer mal an, Klaus, hast du einen klaren Blick. Bei meinem Auto ist es auch so, dass die Scheibe von innen schon mal so dreckig ist. Ja? Und wenn ich die auch noch sauber mache und mal außen alles sauber ist, dann fährst du durch die Gegend und alles sieht ganz anders aus. Ja? Und Gott muss eben manchmal so ein Feuer schicken, damit wir verstehen, wir brauchen wieder einen klaren Blick. Wir haben uns auch den Blick dafür verdunkeln lassen, wofür wir eigentlich alles dankbar sein können. Und ich habe gestern die Geschichte nochmal von Peter gehört. Er ist sicherlich für vieles dankbar, was in seinem Leben passiert ist, dass er heute da stehen kann, wo er steht. Und ich genauso. Ich meine, mit welcher Anstrengung konnte ich denn entscheiden, in welche Familie ich geboren werde? Null. Es sind doch viele Dinge, die hast du überhaupt nicht in der Hand. Und du kannst einfach nur dankbar sein dafür. Dass Gott Dinge bewahrt. Dass Gott dich segnet. Dass Gott dich mit Menschen zusammenbringt, die dein Leben reich machen. Das ist doch ein unglaubliches Geschenk. Wir leben von Gemeinschaft. Und wir sitzen hier auf so einer, im letzten gallischen Dorf, würde ich fast sagen, ja, in Deutschland, wo noch Frieden ist. Und manchmal denkt man, das ist ja völlig unnormal. Wir haben das Wort Gottes geöffnet, wir können hier Lieder singen, wir können uns in die Augen schauen, wir können einander zuhören. Es ist doch ein Geschenk, es ist doch wie im Himmel. Und dann schaffen wir es noch dabei, undankbar zu sein. Das ist doch der Höhepunkt. Und dann muss Gott natürlich ein Feuer schicken. Es geht doch gar nicht anders. Und es wäre doch sehr schön, es sitzen vielleicht 100 Leute hier, ihr geht heute nach Hause und ihr sagt heute mal allen Bekannten, die ihr getroffen habt, mir ist klar geworden, wir werden jetzt dankbar. Und das ist jetzt keine, wie nennt man das hier oben, die Entscheidung so technisch, sondern wir haben das im Herzen wirklich verstanden. Ich habe immer gelacht, wenn jemand deine Bekehrungsgeschichte erzählt hat und er sagte dann, ja, ich habe mich aus der Welt bekehrt. Da dachte ich immer, das ist ein ganz armes Schwein, hat sich ja aus der Welt bekehrt. Wenn wir so gerettete Alkoholiker hatten, ja, die haben sich aus der Welt bekehrt. Das war bei mir so fest drin, dass ich mich in keinem Fall aus der Welt bekehrt habe. Bis dann mal einer zu mir sagte, Klaus, sag mal, wo hast denn du dich eigentlich rausbekehrt? Aus einem heiligen Pool oder was? Ja. Und dann kam für mich der entsetzliche Gedanke, ich habe mich ja aus der Welt auch bekehrt. Tatsächlich. War ich vielleicht doch auch ein Sünder? Und bis man dann alles mal schnallt, dass man irgendwie auch nur ein verkappter Mephibosheth ist. So ein Schandfleck, ja? Bild der Schande. Was ist dein Knecht, dass du dich einem toten Hund zugewandt hast, wie ich einer bin? Und du kennst wahrscheinlich noch Bruder Heikop oder so. Der hat mal mit 70 Jahren in einem Vortrag gesagt, ich musste 70 Jahre alt werden, bis ich verstanden habe, dass ich ein toter Hund bin. Und wir haben doch unsere geistliche Herkunft einfach auch golden angestrichen. Ist doch alles ein Quatsch. Das ist wirklich mein Problem, dass ich mich als Kind gläubiger Eltern bekehrt habe, dass ich damals nicht wusste, wie verdorben ich bin. Das lernt man dann eben später. Aber je mehr wir das verstehen, das ist wie bei dieser Frau, die den Herrn die Füße gereinigt hat. Wem viel vergeben ist, der liebt viel. Und dann werden wir so dankbar. Und das möchte ich eigentlich nur mit diesem Abend erreichen, dass uns das nochmal durch die Glieder fährt. Dieses Volk steht frühs auf und was steht hier? Sie beklagen sich. Es geschah, als das Volk sich beklagte. Es gibt überhaupt keinen Vorspann. Das war der Normalzustand. Und mir scheint, das ist einfach ein Scan der evangelikalen Christenheit in Deutschland. Wir sind nur am Klagen. Selbst wenn ich Idea lese, das ist einfach nur, da wirst du depressiv. Warum treffe ich so wenig Leute, die dankbar sind? Mich eingeschlossen natürlich. Ja, dass das die ganze Predigt nur eine Anklage gegen mich ist, ist mir klar. Aber ich muss ja das Wort Gottes reden hier. Und ich möchte auch daraus lernen, dass wir uns bewusst Dinge ins Gedächtnis rufen. Und vielleicht machst du wirklich heute Abend mal eine Liste und fängst an, wenigstens mal 10 Punkte aufzuschreiben, wofür du dankbar sein kannst. Und du wirst wahrscheinlich beim Punkt 83 einschlafen, weil du kannst ja gar nicht mehr aufhören. Du fängst erstmal an, dass du eine Bibel hast, dass Gott dir als außergewöhnliche Gabe den Heiligen Geist gegeben hast. Da kriegst du dich ja schon gar nicht mehr ein vor Freude. Ich hoffe, der Fritz verzeiht mir das, aber dagegen hast du ja nichts. Ja. Wir reden zu wenig darüber. Wir reden wirklich zu wenig darüber. Wir haben den Heiligen Geist bekommen. Wir leben in Gemeinschaft mit anderen Christen. Das ist doch ein Privileg. Dann habe ich einen Sinn für mein Leben. Es wäre für mich unerträglich, wenn ich als sinnlose Anhäufung von Molekülen irgendwie durch die Gegend rennen würde und würde irgendwann in die Kiste kommen. Das macht doch keinen Sinn. Dann würde ich wahrscheinlich darüber nachdenken, morgen Schluss zu machen. Warum die Quälerei? Ich habe jetzt Zahnschmerzen neuerdings und dann kriegst du irgendwann ein Implantat. Es ist doch alles nur Stress, das kann man sich auch sparen. Wofür? Wofür lebe ich denn eigentlich? Wofür strampel ich mich ab? Und plötzlich macht Gott mir klar, Klaus, du bist doch mein Geschöpf. Ich bin dein Schöpfer, ich habe alles geplant. Und damals vor Grundlegung der Welt habe ich alles schon ausgearbeitet. Dann denke ich, ist ja fantastisch. Ist ja wunderbar. Und du darfst mir dienen, du darfst mir Frucht bringen. Und weißt du, was genial ist? Ich werde dir sogar noch einen Lohn dafür geben. Da kriegst du dich wieder nicht ein vor Freude. Gott gibt mir einen Lohn. Und dann sagt Gott, ich gebe dir sogar auch noch eine Hoffnung, eine lebendige Hoffnung. Vielleicht stirbst du, dann kommst du zu mir ins Paradies, dann wirst du die Ewigkeit bei mir verbringen. Und das Obergeniale ist ja wohl, dass dann der Vater sagt, weil du mein Kind bist, kriegst du nicht irgendwie eine Wohnung in der Platte, irgendwo im tausendjährigen Reich, sondern du kommst mit in das Haus des Vaters. Habt ihr euch darüber schon mal gefreut? Ich meine, das ist doch unnormal, oder? Also Adam und Eva sind im Paradies, sie versagen. Sie werden aus dem Paradies vertrieben. Was wäre die normale Rettungsaktion Gottes? Er bringt sie dahin wieder zurück. Und er stellt den Urzustand wieder her. Das wäre doch gerecht. So würde der ordentliche Deutsche arbeiten. Ja, wir machen alles wieder so, wie es war. Und Gott sagt, ich mache überhaupt nicht, wie es war. Ich mache es viel besser, als es war. Sondern du kommst nicht wieder ins Paradies, sondern du kommst in mein Haus. Das ist ein extremes Privileg. Und das ist ja nicht irgendwie die Geschichte, die nicht stimmt. Die stimmt. Vielleicht sitzen wir heute Abend schon da. Wir wissen es gar nicht. Damit sind wir schon bei Punkt 10. Da habe ich noch nicht gesprochen darüber, dass du jeden Tag was zu beißen hast, dass du wahrscheinlich eine fantastische Frau hast, dass du nette Kinder hast, was weiß ich alles, dass du eine Arbeit hast. Ja. Wofür können wir dankbar sein? Und da möchte ich uns auch dazu ermutigen, die Dankbarkeit anderen Menschen auszudrücken. Ich glaube, dass das ganz wichtig ist. Vielleicht fällt uns Männern das schon mal schwer, irgendwie mal zu sagen, du, danke dafür. Wir denken immer, das passt nicht zu uns oder so, aber das ist natürlich Quatsch. Wir wollen mal Epheser 5 lesen dazu, gilt für Brüder und Schwestern. Haben wir gerade gelesen jetzt, die Tage. Auch Schändlichkeit und albernes Geschwätz oder Witzelei, die sich nicht geziemen, sondern vielmehr Danksagung. Wir lesen Philipper 4, da steht, seid um nichts besorgt, sondern in allem lasst ihr durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. Und ich meine auch, wenn wir hier so unsere Gebetsgemeinschaften haben, das ist überhaupt keine Kritik, das ist nur mal eine Empfehlung, wir sammeln Gebetsanliegen, es sind alles Bitten, die wir haben. Und ich meine, wir sollten uns Mühe geben, dass wir so 50-50 danken und bitten irgendwie hinkriegen. Ja? Ich meine, Gott ist ja auch nicht so ein Automat, wo man nur seine ganzen Wünsche reinschmeißt und er hat die dann gefälligst zu erhören, sondern nach Philipper 4 ist es so ein Grundgesetz, dass wir Gott mit Danksagung nahen sollten. Wir sollten nie vergessen zu danken. Und denkt an den Vers Johannes 11, Vers 41, Vater, ich danke dir. Der Herr Jesus betet, Vater, ich danke dir. Und wenn der Herr Jesus das über die Lippen bringt, dann sollten wir das auch über die Lippen bringen. Und vielleicht doch nach 25 Jahren Ehe mal unserer Frau für alles danken, was sie uns gegeben hat. Und nicht immer gleich davon auszugehen, dass wir natürlich auch Dank dann kriegen sollten. Wir kriegen sowieso schon zu viel Dank, aber wir können vielleicht ein bisschen mehr Dank geben. Und vielleicht lernen das dann auch unsere Kinder bei uns zu Hause, dass sie anfangen zu danken. Ich finde das extrem ätzend, wenn wir Gäste haben und sie sind bei uns am Tisch. Also es muss sich nicht jeder bei mir persönlich bedanken, ja. Aber wenn es eine Grundhaltung ist, man steht offen, man geht. Jetzt kommt jemand noch abends, 17 Uhr, habt ihr dann noch einen Kaffee für mich und einen Kuchen? Also Andreas kann das ein bisschen mitfühlen, Freizeitbetrieb, natürlich, alles wieder rausgekramt, hingestellt, danke, aufgestanden, gegangen. Küchenfrau geht raus, räumt das Geschirr weg, Kaffeekanne weg. Hallo? Wie leben wir denn eigentlich, ja? Sind wir alles Könige, die immer so einen Tross Knechte um sich rum haben müssen, die sie bedienen? So viele Dinge, die selbstverständlich sind, haben wir verlernt. Und was passiert dann? Da kommt ein Feuer. Wie kann das Feuer aussehen? Das könnte ein Feuer der Bitterkeit sein, das in deinem Herzen lodert. Es gibt verschiedene Feuersorten. Das Feuer des Neides. Wenn du nicht mehr danken kannst für Dinge und nur noch auf den anderen schaust und siehst, was der fährt, was der für eine Wohnung hat, was der für ein Haus hat, dass dem einfach alles besser gelingt, dann brennt so ein Feuer. Und dann brauchen wir einen Mittler. Und das ist auch die Botschaft von 4. Mose. Das Volk verdirbt alles, aber der Mittler schreit zu Gott. Und das ist Mose. Das Volk kommt zu Mose und Mose betet zu dem Herrn, da legt sich das Feuer. Und das zieht sich aus das gesamte 4. Buch Mose. Es ist immer Mose. Und Mose ist ein Bild von dem Herrn Jesus. Er ist der Mittler. Der für uns betet. Und der den Schaden in Grenzen hält. Weil wir einfach nicht dankbar sein können. Und ich finde, wenn ich von Zeit zu Zeit von irgendjemand eine Leistung bekomme, dann sollte ich immer mal wieder so eine Gelegenheit schaffen, wo ich sage, ich möchte mich jetzt mal dafür bedanken. Ich habe jetzt gehört von einem christlichen Arzt, der hat ein Team und da arbeiten 9 Krankenschwestern für ihn, die Praxis floriert, traumhaft. Und dann hat ihm mal eine Krankenschwester gesagt, du, es gibt da auch andere Praxen, da fährt der Arzt immer mal einmal im Jahr irgendwo zu einer netten Kneipe und dann gehen sie mal schön zusammen essen und dann freuen sie sich, dass es ja gut gelaufen ist. Da sagt er entsetzt, sie kriegen neue Gehalt. Natürlich, ich meine, wo leben wir denn? Bis er dann zum Glück mal eine unruhige Nacht hatte und drüber nachdachte, ja, Gehalt hin, Gehalt her, aber ich kann doch auch mal irgendwo ein Zeichen geben und sagen, ich möchte mich doch mal bedanken. Ich glaube, hier gibt es einige, die haben 44 Überstunden geschrubbt, habe ich irgendwie vergessen zu bezahlen. Ihr habt das gemacht, ihr habt das gemacht. Und wisst ihr, was das bewirkt? Das bewirkt einfach, dass die Praxis viel besser funktioniert. Wenn du irgendjemanden mal signalisierst, ich möchte mich bei dir dafür bedanken, dann läuft der 14 Tage ohne Benzin. Es ist einfach so. Das ist so wohltuend, wenn wirklich mal jemand kommt und sagt, du, ich habe das erlebt, ich danke dir dafür. Genauso geht es darum, wenn du mal Geschwister triffst, die irgendwas gut gemacht haben. Das kommt ja durchaus vor. Dass man mal hingeht und sagt, du, ich habe das von dir gehört, du willst das und das machen, ich finde das sehr schön, ich werde für dich beten. Es ist ein Satz, der kostet dich keinen Cent. Die Gebetszeit kostet dann richtig Geld, aber das sollte man aufbringen. Aber das würde doch unsere Beziehungen dermaßen ölen, dass es nicht mehr so knirscht. Und wenn junge Leute heiraten wollen, dann gewöhnt euch doch bitte das Danken an. Seid nicht extrem immer auf der Suche, wo der andere so einen Fehler haben könnte. Habt ihr nicht das Problem, ja? Aber irgendwann auch nicht aufhören mit Danken, ja? Das liegt mir sehr am Herzen, weil ich den Eindruck habe, dass das ein Problem ist. Lasst mich zum Schluss noch einen Vers lesen aus 1. Korinther 15. Wem gilt zuerst der Dank? 1. Korinther 15, Vers 57. Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Es muss nicht so bleiben, wie es im Moment ist bei dir, sondern Gott ist in der Lage, deine Einstellung zu den Dingen, in denen du lebst, zu deinen Beziehungen zu verändern. Und er kann dir mal die Augen öffnen. Und warte bitte nicht, bis der andere kommt und sich bei dir bedankt, sondern fang du an. Und wenn das eine Zeit lang eine Einbahnstraße ist, dann lass es dich nicht befremden. Das hält kaum einer aus, dass der sich ständig bei dir bedankt. Die anderen werden irgendwann auch anfangen. Wir brauchen keine Angst haben, dass wir plötzlich zu dankbar werden. Die Gefahr ist extrem nicht vorhanden. Sondern wir dürfen anfangen, Gott zu danken. 1. Korinther 15, Vers 57. Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Was ist das für ein schöner Vers? Gott zu danken. Und es dürfte doch eigentlich, dieses blöde Wort eigentlich, kein Dank, kein Tag vergehen, wo wir Gott nicht danken. Und am besten kann man das übrigens machen mit einem Lied. Wir können doch mal wieder anfangen zu singen. Hier in der Freizeit überhaupt kein Problem. Aber auch zu Hause, klingt vielleicht ein bisschen kümmerlicher. Aber wer jetzt Mühe hat, Gott irgendwie seinen Dank zu sagen, mit Liedern geht es oft sehr gut. Und das Zweite ist, dass wir an den Herrn denken, der gesagt hat, Vater, ich danke dir. Er ist uns so ein gutes Vorbild.